Hallo und herzlich willkommen zur Folge Pile of Fame Nummer 43 mit den alten Männern Rainer Siegel. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo und ein zweiter alter Mann hier, Markus Richter. Wir sind wieder on den Mics. Ach, ich fühle mich hier so auf mein Alter und auf meine Männlichkeit reduziert.
Nee, ich wollte nur den sanften Übergang machen zu wir alle kommen in die Jahre, so auch dieser Podcast, in dem wir uns in jeder Folge damit beschäftigen, dass wir aus unserem Pile of Fame zwei Titelchen rausziehen, begutachten und euch dann sagen, ob ihr das auch tun solltet oder ob ihr es einfach lassen könnt. Und dass wir damit mit diesem Konzept sozusagen jetzt schon zum gut sortierten Standardsortiment gehören, kann man daran festmachen, dass der heutige Folge eine 2 im Namen hat.
Ja, genau. Wir haben gedacht, wir nennen das Ganze Metroidvania Mania 2. Und ja, StammhörerInnen werden wissen, Metroidvania Mania 1, ach damals, als Markus Richter und Rainer Siegel gesprochen haben über die wunderbaren Spiele Vigil und Bloodstained. Ja, ihr wisst das alles noch, als wäre es gestern gewesen. Wir haben schon wieder Metroidvanias mitgenommen. Ich muss jetzt aber sagen, Markus, es kristallisieren sich ja langsam ein paar so Trends und Vorlieben heraus bei uns irgendwie in dieser Sendung, in diesem Podcast.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das sind dann aber keine Metroidvanias, weil, also naja, das Spoiler.
Hear me out. Natürlich Roguelikes, ich habe es als erstes gesagt, es sind keine Roguelikes diesmal, aber wir haben öfter schon mal ein- oder zweimal so dieses kleine obskure Genre Roguelike besprochen. Außerdem, Rundentaktik ist was uns gut gefällt, glaube ich, kann man auch sagen, beide irgendwie so. Und trotzdem, ich würde sagen, fast als drittes, trotzdem eher, ja, Metroidvanias. Ich kann es nicht sagen, warum bei dir das so ist. Bei mir ist es so, ich mag das Genre recht gern und ich habe wirklich recht viel davon in meinem Pile of Shame herumliegen und darum freue ich mich immer diebisch, wenn ich eins aufpacken kann, weil, es ist schon...
Ich fühle mich hier regelrecht Shanghai'd.
Ja.
Also, weil ich Metroidvanias tatsächlich nicht so viel abgewinnen kann. Und das liegt an
dem Warhammer, der Herr.
Das liegt am Konzept des Genres, das man vielleicht noch kurz erklären sollte für alle neu hinzugekommenen, nämlich das Spiel basiert im Prinzip darauf, dass man eine Welt erforscht, da an Stellen vorbeikommt, wo man nicht weiter kann oder nicht abbiegen kann. Und später erringt man eine neue Fähigkeit oder ein neues Ding und das erlaubt es dann, da doch weiterzukommen. Also zum Beispiel gibt es, keine Ahnung, Türen aus Stein und dann kriegt man irgendwann den eisernen, stählernen Handschuh und da kann man dann mit diese Tür einschlagen. Und dann muss man aber nochmal zurücklaufen. Und wenn irgendwas in Videospielen nicht mag, ist es zurücklaufen.
So ja, zurücklaufen ist aus. Ganz, ganz großes Thema in Metroidvanias. Übrigens, natürlich Metroid, der große Klassiker, ist im Namen drin und Castlevania. Also die beiden, ein Kofferwort, wie man so schön sagt, aus den beiden Spielen, die das Genre mitbegründet haben. Und ich glaube, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon alles die oldste Kamelle von allen, aber ich riskiere es hier trotzdem. Mit Prince of Persia, The Lost Crown, gab es ja Anfang dieses Jahres ein ganz großes, großartiges Metroidvania und ich würde sogar mich aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, ein bisschen eine Renaissance des Genres, ne?
Ey, ich noch so. Rainer Siegel, bitte sage nichts über dieses Spiel, weil ich es noch testen muss und zum Beginn dieser Aufnahme noch nicht gespielt habe. Und er so, es ist ein großartiges Spiel. Danke, dass du mich überhaupt gar nicht geprimed und geframed hast. Vielen lieben Dank. Gerne. Die Rückkehr des Metroidvanias wird auch besungen von Markus Richter, der völlig unvoreingenommen an dieses Spiel herangekommen ist.
Absolut.
Und noch nichts wusste darüber.
Ja, jetzt hier wurde Ihnen geholfen. Genau, ich würde sagen, Metroidvanias sind nie richtig weg gewesen, sind ein bisschen wieder mit größerer Macht zurückgekehrt. Drum haben wir zwei mitgenommen, die wirklich tatsächlich schon länger auf unseren Stapeln liegen. Ich glaube, beide aus dem gleichen Jahr, 2021, also liegen noch nicht so lang drauf. Und beide nicht die wahnsinnig großen Mega-Erfolge, aber doch recht solide unterwegs. Ich nenne mal meines, das ist A Tales of Iron. Und du hast ein anderes Spiel mitgenommen, das wirklich bei dem hapert es leider beim Titel, finde ich, am meisten. Das heißt nämlich...
Ist es die große Nachfolgenamen? Ist es gerechtfertigt? Hapert es hier nur am Titel? Wir werden sehen. Greek Memories of Azur.
Ja, das ist von was griffige und wirklich leicht eingängige Videospieltitel betrifft, ja, ich würde sagen, nicht so unter den Top 1000.
Vor allen Dingen, weil sich das Greek dann auch EA schreibt und nicht I. Ja.
Also nicht der Grieche.
Es ist alles ganz fürchterlich.
Seltsam. Wer soll anfangen?
Naja, ich finde auf jeden Fall diesmal du, weil dazu kann ich sagen, das ist ein Spiel, das hatte ich schon mal in den Händen.
Ah, okay.
Und das gilt für beide Spiele, aber besonders für Tales of Iron, dass ich es von Konzept, also man hat ja immer sozusagen ein Gefühl zu einem Spiel, bevor man es spielt. Und ich liebte Tales of Iron in diesem Zustand, ja, also weil Ich habe ein totales Herz. Es gibt ja dieses Mouse Guard, heißt das Comic, glaube ich. Also dieses Ding, ja. Fantasy als anthropomorphisierte Wesen, Mäuse, also was ich habe, Fantasy ist durcheinander gebracht, also Mäuse als anthropomorphisierte Wesen in einem Fantasy-Setting. Ich weiß nicht genau warum, ich finde das fantastisch. Also alleine vom Konzept her, wenn du mir eine Maus zeigst in der Lederrüstung mit einem Dolch, dann bin ich sofort hin und weg. So, und dann noch so gezeichnet in so einem mittelalterlichen Stil und so. Das ist, bevor man Tales of Iron irgendwas gesehen hat, ist es das. Es ist der Grafikstil und es ist sozusagen Mäuse im Mittelalter und Fantasy. Es ist fantastisch. Ich war hin und weg. Und wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich kann jetzt nochmal in die lange, breite und wirklich ausführliche Geschichte des Pile of Fame zurückfassen. Ich glaube nämlich, es war einer der allerersten Piles of Fame, wo wir Streichelzoo, den hatten wir damals Streichelzoo genannt. Da gab es schon mal zwei Spiele mit anthropomorphen Tierhelden. Das eine hast du vorgestellt, Ghost of a Tale, ein Mauseheld. Stimmt. Ebenfalls, ja. mit Rüstung etc. Und ich hatte damals Overgrowth. Ich finde, Tales of Iron hat mich auch sofort sehr angesprochen, aus einem ähnlichen Grund, zwar nicht ganz, also ich kann dem auch was abgewinnen, eben, ja, so Mäuse in Rüstung etc. Du hast Mouseguard genannt, da gibt es noch Redwall. Das ist bei uns gar nicht so richtig berühmt und groß rausgekommen, ist aber, glaube ich, international ein britischer Kinderbuchklassiker. Ein Fantasy-Epos, in dem es eben um die tapferen Mäuse von Redwall geht. Ja, wenn dir das gefällt, lieber Markus, liebe Zuhörerinnen da draußen, das ist was für euch dann. Da gibt es auch Mäuse mit Rüstungen und Schwertern etc. Eben Fantasy, ja, mit Nagetieren. Ich glaube, da kommen sogar jetzt im Frühjahr einige Spiele raus erstmal, obwohl die eigentlich schon relativ älter sind, die Bücher von Brian Jacques, ein französischer Name für einen englischen Autor. Genau, und ich muss aber sagen, mich hat bei Tales of Iron jetzt weniger so das Nagetierige irgendwie beeindruckt sofort. Das habe ich auch nett gefunden, aber ich war hin und weg, als ich den Grafikstil gesehen habe, denn das Ding sieht wirklich sowas von toll aus. Ich habe ein Faible und eine Schwäche für Kinderbuchillustrationen beziehungsweise für Grafik, die aussieht, als wäre sie für ein Kinderbuch illustriert geworden. Die Macher, das sind ein britisches Studio namens Oddbug, die haben gesagt, das soll erinnern an osteuropäische Holzschnitte und es sieht wirklich wahnsinnig bezaubernd aus. Also ich finde, der Style, den jetzt den Tales of Iron tatsächlich hat, von vorn bis hinten, der ist wirklich ganz toll. Ich versuche es ein bisschen zu beschreiben, wie gesagt, nee, Holzschnitt.
Ich möchte jetzt eine Pause machen und dieses Gefühl sozusagen, man hat das Spiel noch nicht in der Hand gehabt, aber vorab. Und das jetzt auch sozusagen für Greek Memories of Azure machen, weil da funktioniert es auch ganz fantastisch.
Okay.
Ja, man weiß nämlich sozusagen, okay, das ist irgendwie so, das ist schon ein Action-Dingens-Spiel und es hat auch so einen Kinderbuchstil, mehr oder weniger. Also es ist flache Comic-Grafik, die aber so pastellfarbig in sehr schönen Verläufen ist. Man hat so einen kleinen, also wirklich süßen Held, muss man sagen, der keinen Mund hat, was ein bisschen seltsam ist. Also, aber das lässt sich auch total gut an. Es ist auch, und auch hier, ähnlich sozusagen wie bei Iron Tales, wartet so eine Geschichte, eigentlich so Weltuntergang, ja, die Bedrohung. Aber es ist halt alles doch irgendwie so mega süß. Und so ein Actionspiel, so süß gezeichnet und so. Das sieht auch so sehr nach Steam Deck aus. Also ich war nicht ganz so gefangen wie von Iron Tales, weil eben keine Mäuse. Aber, ja. Ich war trotzdem sozusagen dem wohlgesonnen, ja, als hätte jemand vorher gesagt, das sei ein fantastisches Spiel, und ohne irgendwas darüber zu wissen, weißt du, das kann ganz gut sein.
Ja, es sieht wirklich nett aus, muss ich auch sagen. Also machen wir es diesmal, wir hauen diesmal alle 43-fach erprobten Erfolgsrezepte in den Haufen, wir besprechen alles parallel diesmal. Ja,
so jetzt muss
ich aufpassen. Ganz so. Genau. Aber ich finde auch bei Greek ist es wirklich so, mich hat es erinnert an, es ist eigentlich recht klassische Animationsstyle in gewisser Weise. Also eben Zeichentrick, wie man früher so gesagt hat. Mhm. Also wirklich wie von Hand gemacht, ist ja auch immer noch ein Qualitätsurteil. Aber nicht eben nicht dieser computeranimierte Cartoon-Style, wie er oft auch ist, sondern eben tatsächlich wirklich wunderschön handgezeichnet. Das vereint die beiden sogar ein bisschen. Es erinnert beides wirklich an Handarbeit, sagen wir mal so. Mhm. Und ich finde aber, dass das für mich ist, Tales of Iron, was das betrifft, hat mich mehr beeindruckt, sage ich mal so. Ich komme zu meinem Spiel zurück, gemerkt, wie elegant das hier funktioniert. Wir werfen uns die Bälle zu. Ich werfe mir die Bälle zu.
Ohne das jeweils irgendwie zu kommunizieren und die vierte Wall einzubrechen.
Ja, subtil. Nein, ich finde wirklich, ich habe es mich selber so in meinen Studientagen ein bisschen an Bilderbuchillustration versucht, auch ein ein wenig. Und es ist wirklich, es ist toll, wenn man wirklich jede einzelne Szene von Tales of Iron, die man betritt, ist wirklich zum, wenn man das Auge dafür hat, zum Niederknien. Und es ist auch wirklich, es hat jetzt, was den Style betrifft, es ist aber gleichzeitig, und das finde ich recht geil dran eigentlich, es ist ein Splatter-Spiel. Es ist recht blutig. Also die Geschichte geht so, ich bin eben, man fängt an, als man ist Reggie, der jüngste Sohn des Rattenkönigs, das ist eben eine mittelalterliche Gesellschaft, eine Feudale, und plötzlich wird das friedliche Rattenkönigreich überfallen von den bösen Kröten. Und die Kröten, das kann man so sagen, dass, also ich würde meinen Kindern das nicht spielen lassen und auch nicht als Zeichentrickserie oder als Buch unter den Christbaum legen wollen, weil es wird sofort sehr dark. Also es ist, die Kröten kommen, metzeln alles nieder, also sie zünden alles an, das Blut spritzt, die Rattenleichenteile liegen herum, und ich als Reggie mache mich eben auf einen Rachefeldzug, und um ein bisschen so diesen Kontrast, dieses Kontrastreiche des Spiels herauszustreichen.
Verkürzte Geschichtenerzählung à la Siegel.
Ja, genau.
Ist überhaupt nicht, was passiert ist.
Ja, endlich wird das mal gewürdigt.
Was passiert ist, die Frösche haben vor langer Zeit das Land überrannt. Und dann kam aber der Rattenkönig und hat das alles glorreich gut gemacht. Aber der ist jetzt sehr alt. Und jetzt kommen die Frösche zurück. Weißt du, schon alleine das finde ich auch sozusagen, das passt irgendwie sozusagen zu diesem guten Anfang. Ja, also die Grafik und die Mäuse in Rüstung und so. Und dann auch noch dieses sozusagen, es ist nicht das erste Mal, dass das passiert.
Ja, ja.
Das ist kein zweiter Teil, sondern sozusagen, es ist einfach die Geschichte, die so erzählt wird. Und das ist sehr klug.
Ja, es ist sehr episch eben, und das wollte ich gerade sagen. Es ist auch insofern episch, weil das Ganze wird eben so erzählt, das ist wirklich eine tolle Idee gewesen und ein wunderbarer Kniff. Wenn die Ratten und die Tiere in diesem Spiel miteinander reden, dann hört man immer nur so ein Ocarina-Gepfeife. So. Und man sieht kleine Sprechblasen, in denen steht, worüber die ungefähr jetzt gesprochen haben. Sprich, ja, wenn in der Sprechblase jetzt ein Topf ist oder eine Wurst und ein Fragezeichen, dann will die Person was zu essen etc. Aber erzählt wird das Ganze von einer Stimme, die ihr wirklich im Ohr habt, die ihr schon 100-mal gehört habt, nämlich von Doug Cockle. Ihr kennt Doug Cockle nicht. Doug Cockle ist der Mann, der Geralt von Riva gesprochen hat in den Witcher-Teilen. Das heißt, ihr kennt ihn. Und der hat tatsächlich eine wirklich, der bringt dem Ganzen so dieses epische, dieses Dark-Fantasy-mäßige wirklich mit rein. Und spielerisch ist das Ganze eben, ja, wer hätte das gedacht, ein Metroidvania, aber mit recht großen Anklängen vom Kampfsystem von Dark Souls ein bisschen, muss man sagen. Es ist ein bisschen ein Souls-like-Light in gewisser Weise. Das heißt, es geht ums Kämpfen, es geht ums Parieren, es geht um Gegenangriffe etc., aber ohne Stamina, ohne Ausdauerbalken, was wirklich dem Ganzen, finde ich, sehr gut getan hat, tatsächlich das wegzunehmen. Wie hast du denn die Kämpfe gefunden? Ich finde ja, die sind recht knackig.
Jetzt gehen wir wieder zurück zu meinem Spiel natürlich. Greek Memories of Azur, was man anfängt und was im Prinzip ganz ähnlich ist. Ja, also Weltuntergang, alles wird überrannt und dann ist man der... Die Leute haben irgendwelche komischen Fantasy-Namen, die nicht im Gedächtnis bleiben, apparently. Rimina oder so ähnlich, I don't know. Man ist erstmal ein Typ. Ja, man ist erstmal ein Typ, rennt sozusagen so durch diesen Anfangslevel und dann stellt sich heraus, man ist nicht nur ein Typ, man ist anscheinend insgesamt drei Typen, weil man trifft noch eine zweite Person, eine Magierin, und entdeckt dann sozusagen, man kann über das Steuerkreuz sozusagen aussuchen, welcher von den drei Charakteren man ist. Und dann gibt es also sowohl Monster, die man bekämpfen muss, als auch so Rätsel. Also hier ist eine Kurbel, die dort einen Fahrstuhl irgendwie hoch... Oder das erste Rätsel ist, hier ist eine Druckplatte, die eine Tür aufmacht. Und das heißt, der eine muss sich auf die Druckplatte stellen, der andere geht durch, geht dann hoch, geht auf die andere Druckplatte, dann geht die Tür von der anderen Seite auf, dann kann der andere durch. So, das ist also so eine Mischung aus eben diesen beiden Dingen. Und nachdem das vorbei ist, also diese Einführungsszene, wo man zu zweit ist, ist man auf einmal wieder alleine.
Ja.
Ein Geschichtenerzählkniff, den ich, finde, dazu komme ich später noch. Aber genau, es ist dann also nicht so episch, sondern hier wirkt, also während sozusagen in Tales of Iron wirkt das Ganze auch episch.
Ja.
Hier ist es eher sozusagen wie so ein Backdrop, ja. Also im Sinne von, das Spiel sagt dir, hallo, ich bin ein Action-Erkundungs-Metroidvania-Spiel. Natürlich brauchst du eine kleine Geschichte. Die Geschichte ist ein generischer Weltuntergang. Herzlichen Glückwunsch, willkommen. So, es hat mich nicht berührt.
Ja, genauso habe ich es auch empfunden. Hast du vollkommen recht.
Genau, dann können wir sozusagen zum wie ist denn der Kampf? Der Kampf ist also ähnlich, man hat auch keine Stamina, man hat nur relativ wenige Lebenspunkte. Es geht auch darum, es gibt verschiedene Gegner, da geht es darum, die Bewegungsmuster auswendig zu lernen. Man hat tatsächlich, glaube ich, nur Schlagen und Ausweichen. Nee, man hat auch ein Schild. Oder hat man, nee, das verwechsel ich gerade mit Tales of Iron. Ich habe ja beides angespielt. Nee,
Fernkampf gibt's auf jeden Fall.
Genau, und Fernkampf gibt's noch. Punkt. Und das war für mich dann der Moment, der nicht so befriedigend war.
Ja, das Schräge dran ist, es ist beide Spiele sind in gewisser Weise recht schlank, muss ich sagen. Nur ich nehme jetzt auch schon ein bisschen was, ich nehme vielleicht schon ein bisschen Bewertung mit rein, ja, in diesen Mini-Monolog. Ja. Beide sind in dem Sinn schlank, dass sie jetzt nicht wahnsinnig viele Systeme bieten, die in den Spielen stattfinden. Das heißt, es ist eben bei Tales of Iron eben, ja, der Fokus liegt eigentlich auf Kampf hauptsächlich. Das Platforming ist eher so das zweitwichtigste dran. Ich finde, bei Greek ist es eher so, dass das Platforming wichtiger ist. Da gibt's dann mehr Sprung und auch ein paar Rätselpassagen. Der Kampf ist, ja, er funktioniert, er ist da, er ist ein bisschen basic. Und da finde ich aber auch, das hat eben mehr Gewicht bei Tales of Iron eigentlich, weil darauf wollte ich vorher eben zurück. Der Kampf eben, der sich ein bisschen an Dark Souls etc. orientiert, der hat hier wirklich eine ziemlich beeindruckende Wucht dafür, dass das alles Nagetiere und kleine Amphibien sind. Das heißt, wenn man da irgendwie so einen Schlag blockt oder wenn man zurückschlägt oder wenn man so einen Finisher ansetzt, das haut schon ganz schön rein, oder? Also nicht nur, dass da irgendwie Froschblut spritzt, ganz schön viel. Also da tut sich auch was auf dem Bildschirm. Sounddesign auch wunderbar toll. Und es ist schon recht meaty, wenn man will. Also es ist schon recht viel Fleisch an den Knochen dran, finde ich. Und das ist eigentlich immer was, das habe ich eigentlich faszinierend gefunden. Das ist wirklich sehr befriedigend, finde ich, in diesem Spiel tatsächlich eben zu kämpfen. Wenn man es ein bisschen besser kann, wenn man die Blocks und die Counters heraus hat. Es ist ein nettes, kleines Nagetier. Kampfspiel, muss man sagen, oder? Also das
ja, da würde ich nicht mit übereinstimmen, weil ich halt Nagetiere nicht als die harten Kämpfer. Also das macht für mich sozusagen so ein Disconnect, ja. Also ludonarrative Dissonanz. Das sind halt die kleinen Nager, die jetzt hier mit dem Hammer und der Plattenrüstung. I don't know. Also klar, kann man natürlich machen, ist natürlich auch gut, aber ich fand es nicht so gut. Und ein Problem, das ich tatsächlich hatte, mir erschließt sich das Kampfsystem nicht. Ne? Also meine Referenz, die treuen HörerInnen erinnern sich, ist ja immer noch Dead Cells, weil man da das Gefühl hat, jeder einzelne Schlag sitzt. Ja, also jedes Ding, das du auslöst, hat einen direkten und befriedigenden Connect. Und für mich ist Tales of Iron hat so einen kleinen Lag. Also ich weiß, was ich machen muss. Aber ich muss es im Prinzip vorher machen, damit es auf dem Bildschirm zur richtigen Zeit kommt. Und das ist so, dieses Spielspiel ist für mich so ein bisschen wie ein Video gucken, wo die Tonspur so leicht verschoben ist, ja. Es funktioniert schon irgendwie, aber es ist nicht geil.
Ich glaube, wir meinen gerade dasselbe. Also was ich mit Gewicht eben meine, das ist eben so dieser Zwang dazu, ein bisschen taktischer zu sein, tatsächlich jetzt eben nicht auf reinen Reflex zu setzen. Ja, Dead Cells ist, finde ich, jetzt gar nicht so der richtige Referenzpunkt für mich. Sondern für mich ist, wie gesagt, eher Dark Souls, wo es eben wirklich darum geht, ja, jeder Schlag kann quasi ja dein Ende bedeuten, denn es ist jetzt nicht ein wahnsinnig einfaches Spiel, muss man auch dazu sagen. Das heißt, man stirbt schon auch durchaus mal im Kampf. Und es geht eben wirklich eher darum, abzuchecken, ist das jetzt eine Attacke, die ich blockieren kann? Muss ich hier eher ausweichen? Kann ich einfach zuschlagen in der Zwischenzeit? Das heißt, all das, was die Kämpfe von allen Souls-Likes eigentlich zu eher taktischen als eben zu Reflex- und Adrenalin-gesteuerten Angelegenheiten macht, das ist hier auch da. Und insofern hätte mich das jetzt nicht so gestört, dass das eben nicht so die blitzschnellen Kämpfe sind.
Missverständnis. Ich meine nicht die Schnelligkeit des Kampfes, sondern ich meine, wie sehr liegt für mich als Spielender das, was ich am Controller mache, mit dem übereinander, was auf dem Bildschirm passiert.
Und damit, ja, ich weiß schon, du meinst einfach wirklich die unmittelbare Reaktionsgeschwindigkeit des Spielers, der Spielfigur auf deinen Input.
Nein, das meine ich nicht.
Drück dich doch besser aus, Mann.
Ja, versuche ich doch gerade, wenn ich aber hier immer unterbrochen werde, wie soll ich denn da jemals dazukommen? Das ist wie so ein Spiel sozusagen, du denkst noch nach und dann sind wir so, nein, Strafe. Rainer Siegel, das Dark Souls des Podcastens. Genau. Was ich sagen wollte,
das,
ist sozusagen,
das schreibe ich mir jetzt in die Bio.
Was ich sagen wollte, ist, dass es sozusagen, dass es damit zusammenhängt. Und also ja, bei Dead Cells hängt das bestimmt zum Teil damit zusammen, dass alles sehr schnell ist. Aber es ist eher sozusagen, es hat eine Entsprechung miteinander. Ne? Also sozusagen, für mich übersetzt sich das. Und dieses Gefühl der Übersetzung, also der Agency des Spielers, ja, also das, was ich mache, hat da Auswirkungen in der Welt. Das ist einfach ein ganz anderes. Und sozusagen, bei mir kommt Dark Souls da direkt dahinter, also Dark Souls nicht, weil ich es nie gespielt habe, sondern Elden Ring, muss ich dann sagen. Mhm. So, dass da sind die Kämpfe anders, aber auch da ist es so, alles, was ich mache, spiegelt sich in der Welt wieder. Und zwar eine Art und Weise, die sich in meinem Kopf eins zu eins übersetzt hat, auch wenn es nicht ganz so schnell ist. Und das passiert hier eher nicht, sondern das ist sozusagen, das zieht sich irgendwie so zäh auseinander und das ist für mich auch nicht so konsistent. Ja, das ist für mich einfach kein, ich komme da nicht in einen Flow. Das passt auch nicht zusammen.
Bei Greek schon hingegen, oder?
Nee.
Auch nicht.
Auch da nicht. Da liegt es aber
was, am Mäkeln der Richter
da, wieder. Da liegt es an was anderem. Greek ist so ein Ding, wo ich muss zugeben, ich habe es nicht weit gespielt. Ne? Kleiner Spoiler. Das ist so ein Ding, wo das ist so nicht herausfordernd. Ne? Und das ist dann wiederum das Anstrengende, dass die, also zumindest soweit ich gespielt habe, ist man sehr weit damit gekommen, nur also quasi den Angriff der Monster abzupassen und dann zu den schnellen Angriff zu spammen. So, damit ist man überall. Und das ist dann so, also das funktioniert, aber es ist relativ unbefriedigend. Und was zumindest für mein Gefühl war es so, es gab zum Beispiel ein Monster, das ist so ein kleiner Vogel, der fliegt so schräg von unten auf dich zu und ich wusste genau, was das Muster ist. Und es hat aber nur in 50% aller Fälle funktioniert, was ich gemacht habe. Und da kannst du sagen, geht gut und so weiter und so fort. Aber für mich hatte ich schon das Gefühl, das Spiel würfelt eher so, ob du im richtigen Frame bist oder nicht. Und es hat nicht unbedingt was mit dir zu tun. Also ich fand es ein bisschen komisch.
Ja, wir müssen jetzt natürlich den anderen Name droppen. Wir haben jetzt schon ein paar gedroppt. Hollow Knight, ganz große Referenz hier in gewisser Weise. Denn ich finde, das ist ja eines dieser Spiele, die all das richtig machen, was wir hier irgendwie bemängeln ein bisschen jetzt an beiden Spielen, oder? Bist du ein Hollow Knight-Spieler gewesen?
Ich bin kein Hollow Knight-Spieler gewesen.
Aber du kennst es, oder? Ja, natürlich.
Ja.
Ja, ich finde, bei Hollow Knight ist es ja ähnlich, das ist eben auch Sache Metroidvania und da ist aber, glaube ich, eben das, was du meinst mit der direkten, also wenn ich dich recht verstanden habe, mit der Agency oder eben mit der direkten Umsetzung deines Spielerwillens in das, was die Figur auf dem Bildschirm tut, da ist es ja wirklich, das ist ja State of the Art eher dann, das ist ja wirklich eben wahnsinnig reaktiv und wahnsinnig schnell. Bei Greek hat mich dann auch eigentlich ein bisschen dran gestört, das Ganze war ein bisschen, vielleicht ist es wirklich nur der Kontrast zu Tales of Iron, wo ich eben schon vorher gesagt, diese Schwere mitgebracht. Für mich war das alles ein bisschen gewichtslos, vielleicht nicht nur im Vergleich, sondern wirklich tatsächlich als Kritik am Spiel. Das Ganze ist zwar recht nett, aber es floatet ganz viel ein bisschen herum für mich. Also es hat etwas Nettes dran, das muss ich mal dazu sagen, vielleicht ein bisschen ein Vorurteil von mir. Ich habe ein Fable dafür, wenn die Spielfiguren recht klein sind auf einem Bildschirm bei so einem Plattformer. Mhm. Das heißt, es geht von Below über ganz viele andere Spiele, die wirklich, ich mag das. Ich finde das irgendwie niedlich, es ist knuffig, vielleicht erinnert es mich an meine C64 Tage. Keine Ahnung, jedenfalls, da hatte eigentlich Greek bei mir schon ein bisschen so einen Bonus. Mhm. Aber es ist dann trotzdem, man hat irgendwie das Gefühl, damit geht auch ein bisschen so ein Mangel an Komplexität einher, ist mir irgendwie vorgekommen dran. Ich habe es jetzt auch nicht bis zum Ende gespielt, muss sagen, beide Spiele sind ungefähr gleich lang. Ich habe mich nochmal umgesehen. Sie dauern insgesamt so, glaube ich, 10 Stunden von Anfang bis Ende, wenn man so ein Maltempo durchspielt. Und das ist eigentlich, finde ich, eigentlich ist das die ideale Länge für so ein Spiel, oder? Was sagst du?
Gebe ich dir recht. Es ist bei mir nicht dazu gekommen und ich will jetzt im Fall von Greek auch gleich sagen, warum das so ist. Und das ist so, ich werde gleich noch mit dem Begriff Roguelike sagen. Ja, und da hat sich Rainer Siegel schon sozusagen gefreut und ich wundere mich, warum er aus der Hand gegeben hat, dass ich sozusagen heute Erste bin, er sagt. Aber es ist
Ich habe es vorher schon gesagt.
Ja, meine ich ja sozusagen. Warum? Warum hast du es aus der Hand gegeben? Du hättest heute die Gelegenheit gehabt, es mir in die Schuhe zu schieben. Aber anyways, es funktioniert so, dass wenn man stirbt, dann landet man beim letzten Savepoint. Und das fühlt sich an wie ein Spiel aus den, keine Ahnung, aus meiner Jugend, den späten 90ern, den frühen Nullern. Und dann muss man den ganzen Bereich nochmal laufen. Und dazu kommt dasselbe Gefühl, was ich beim Kämpfen hatte, habe ich auch beim Springen. Nämlich, dass das nicht sehr exakt ist. Also das tut schon, was es soll, aber das ist vom Timing her nicht meins. Und dann wird es natürlich umso nerviger, wenn du eine Stelle nochmal laufen musst und dann nochmal laufen musst und dann nochmal laufen musst und dann nochmal laufen musst. Und nein, euer Podcast-Player ist nicht angehalten, sondern das ist mein Gefühl gewesen. Und an dieser Stelle habe ich begriffen, warum Roguelikes so interessant sein können. Weil nämlich, ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn ich nicht jedes Mal exakt durch dasselbe Level-Design hätte laufen müssen, sondern diese prozedural generierte. Das wäre an dieser Stelle vielleicht die Rettung des Spiels gewesen.
Mein Gott, 43 Folgen und jetzt kommt Richter drauf, was an Roguelikes schön ist. Ach, ich hab's geschafft.
Wirklich. Also das war's. Danke. Also
ist hiermit für immer beendet.
Man muss immer noch sagen sozusagen, ne, man muss dann trotzdem noch sozusagen die Vorbedingungen gegeben sein. Also man muss das Spiel genug mögen und so weiter und so fort. Und was ich dann so frustrierend fand, ist, ich glaube, im Endgame hat dieses Spiel wirklich viel. Also wenn du drei Charaktere hast, dann kannst du deinen Kampfstil aussuchen und dann machen diese Rätsel vielleicht auch mehr Spaß. Aber der Anfang war für mich so dröge und langatmig und dieses Safe-Ding war einfach so nicht mehr mein Spielgefühl von dem, was ich jetzt habe. Und es war auch einfach nicht, und das ist vielleicht sozusagen eine Erklärung, es war nicht geil genug, um sich durchzukämpfen. Manchmal hat man so eine Spiele, da sagt man, okay, ich find's nicht gut, aber der Rest ist einfach so geil, ich will's trotzdem nicht, ich beiße mich da jetzt durch. Und das war einfach so, und das ist schon mein Urteil für dieses Pile of Shame-Spiel, das war einfach so belanglos dann in allem, was es zusammen hat. Also es gibt gute Teile, ne, und die Spiele, also das ist immer so ein bisschen gemein, die Spiele machen, haben mir Herzblut sich reingossen. Aber für mich, als jemand, der sozusagen seine Freizeit damit verbringen soll, war es dann so, dass ich dachte, nee, mein Leben ist wahrscheinlich auch sehr gut, ohne dass ich Greek Memories auf Versuch gespielt haben werde. Das ist total okay und das ist, so ist es halt.
Ja, ein bisschen musst du gleich zustimmen. Der Punkt ist der, es ist wirklich kein schlechtes Spiel, das kann man wirklich objektiv wahrscheinlich so sagen, aber es fehlt eben ein wenig was und ich finde, es ist für mich in dem Kontrast zu Tales of Iron ein bisschen durchgekommen, weil zum Beispiel auch wie die Geschichte erzählt wird, ich greife nochmal kurz ein bisschen zurück, ich habe ja vorher schon gesagt, das Tolle oder was ich nett gefunden habe an Tales of Iron ist eben, dass die Figuren miteinander eben so, dass sie eben dieses Pfeifen, das man nur hört und das dann eben Duck Cockle, dann wäre natürlich das Duck Cockle aus dem Off irgendwie coole, düstere Sachen ins Mikrofon nuschelt. Mhm. Wirklich cool erzählt. Und Greek Memories of Sur macht es halt so, wie es alle immer schon gemacht haben seit 200 Jahren. Nämlich man geht hin, drückt A und dann kommt eine Textbox, in der man etwas lesen kann oder soll. Alle haben dauernd irgendwas zu sagen. Ja, überall wird man zugeschwallt. Und statt das hier, wie bei einem normalen Spiel, eine kleine Sprechblase wäre, wo eine Wurst drauf ist und ein Fragezeichen kommt. Oh,
wenn ich wir doch haben mal, alle so Hunger. Ja. Wenn ich dann einmal noch ganz kurz unterbrechen könnte. Ich glaube, dieses in die Länge ziehen, da ist das auch nochmal ein wichtiger Teil. Ne? Weil die Save Points, da musst auch alle Dialoge nochmal führen. Und da hätte ich gesagt so, also okay, meinetwegen macht das so mit den Safe Points, dass man sich nochmal durchkämpfen muss. Aber bitte merkt euch doch die Dialoge, die ich schon kenne.
Ist jetzt keine große Erkenntnis. Safe Point Design und Safe Point Platzierung ist fucking verdammt wichtig in jedem Spiel. Also es gibt wirklich Spiele, die stehen und fallen mit richtig oder falsch gesetzten Safe Points. Ja, ich befürchte auch ein bisschen, das hat für mich auch Greek Memories of Azur eher auf den Stapel gebracht, wo ich sage, na gut, wenn ich auch wirklich mal auf dieser einsamen Insel landen sollte mit nichts als einer Steckdose und meinem Steam Deck, wo Greek Memories of Azur drauf ist, dann spiele ich's. Aber sonst, ja, ich würde lieber, also bei Tales of Iron hingegen muss ich sagen, ich würde das allein schon wirklich, wenn es nicht noch ein für mich zumindest wirklich tolles und gut gemachtes und wirklich auch eben, ich rede schon wieder vom Gewicht, ein Kampfsystem hätte, das wirklich Spaß macht für mich. Auch selbst dann würde ich es auf den Pile of Fame hieven, weil es einfach rein ästhetisch ein Ausnahmespiel ist. Also ich finde es wirklich von vorn bis hinten so putzig und gleichzeitig eben, das ist die Mischung hat mich wahrscheinlich eingefangen, die Mischung aus putziger Kinderbuchillustration und Splatter. Ja, ich bin da ein bisschen einfach gestrickt also, möglicherweise, aber das hat mir gefallen.
Heute kein guter Tag. Also für mich sind sozusagen, und ich habe mich dann erinnert sozusagen, ich hatte mich schon mal durch Tales of Iron gekämpft. Also bei mir war das beim ersten Mal so, ne? Ich dachte so, nee, das sieht so schön aus, das ist so schön erzählt, ich möchte mich da durchkämpfen. Ich bin bis zum ersten Bosskampf gekommen und der war so unschaffbar für mich.
What?
So maximal unschaffbar, oder vielleicht war es der zweite, also so auf jeden Fall einer von den größeren Kämpfen, dass ich dann das Spiel frustriert aufgegeben habe. Und deswegen heute von mir kein Pile of Fame. Der Unterschied zwischen beiden Spielen ist, ihr könnt Greek Memories of Azur unangefasst einfach zur Seite legen. Also wenn euch jetzt irgendwas, was wir heute erzählt haben, irgendwie total angefasst hat und ihr denkt, was, dann ja, aber so, wenn ihr euch fragt, ihr müsst nicht. Ne? Es ist okay, aber ihr müsst nicht. Und Tales of Iron ist sozusagen, würde ich in diesen Zwischenstapel sozusagen, da kann man mal reingucken und wenn einem der Kampfspiel zusagt, dann kann man weitermachen, aber durchbeißen lohnt sich bei aller Liebe nicht und deswegen sozusagen keinen expliziten goldenen Pokal von mir. Sorry, Leute.
Naja, durchbeißen ist sowieso ein bisschen relativ, weil wie gesagt, die Länge ist 10 Stunden. Aber ich muss dir hier ein bisschen zustimmen, das hast du jetzt zwar nicht gesagt, aber das geht in die Richtung dessen, was du gesagt hast. Ich glaube, dass bei beiden Spielen auch das Problem ist, also bei Greek weiß ich nichts, bei Tales of Iron weiß ich's. Die haben so nach 2-3 Stunden so eine gewisse Länge im Mittelteil oder halt im ersten Ende des ersten Drittels, wo jetzt zum Beispiel wirklich bei Tales of Iron, da gibt's dann wirklich endlos Nebenquests, wo man wirklich nur Insekten bekämpft. Die sind eh okay, die sind auch nett, die sind jetzt nicht wahnsinnig langweilig, aber da ist ein bisschen so das Gefühl von Sägemehl in meinem Burger, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Ich würde es trotzdem auf den Pile of Fame lassen. Es ist wirklich ein Einzelstück, ich freue mich schon drauf, was Oddbug Studios als nächstes irgendwie vorhaben.
Das auf jeden Fall.
Ja, weil tatsächlich, also ich finde, die Mischung ist wirklich für mich so originell gewesen, dass ich habe mir jetzt schon von vornherein gedacht, dass ich die Liebe zu diesem Spiel, wenn ich es denn mal wirklich länger spielen kann, und ich habe es diesmal länger gespielt, wirklich, dass die nach oben kommt und dass das zu Recht eins der Spiele ist, die ich schon länger wieder mal ausgraben und ansehen wollte. Ja, also für mich ein Daumen nach oben. Bei Greek, wie gesagt, ich habe die Situation geschildert, in der ich es unbedingt durchspielen würde. Ja, Insel, Strom, Steam Deck. Ansonsten, ja, muss man nicht.
Na gut.
Das war's.
Ja. Das war's für heute, liebe Leute. Dieses Mal gab es Greek, nächstes Mal gibt es Krieg.
Ja, das hast du schön gesagt, ja.
Genau, also wir müssen es tatsächlich dem Chef noch vorlegen. Wir wissen nicht genau, ob so passieren wird, aber maybe wird es passieren. Und deswegen will ich es bei dieser kleinen Andeutung belassen. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen unterhalten und euch weiterhelfen können. Lasst uns Kommentare im Forum, wenn ihr uns was zu sagen habt. Wir sind Markus Richter und Rainer Siegel und sagen bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Tschüssi.